BayPod, der Podcast rund um Bayer 04.
Ja, es ist BayPod-Zeit, würde der Kevin an dieser Stelle sagen. Tut er aber nicht, weil wir uns doch heute sehr, sehr spontan entschlossen haben, quasi eine Deadline-Day-Spezialfolge aufzunehmen. Könnte man sagen, aber wir sind ja nicht auf den Deadline-Day fixiert, sondern eher darauf, dass wir vielleicht nochmal kurz über das reden, was in dieser Transferperiode passiert ist. Deswegen gibt es sozusagen eine kleine Verlängerung von der letzten Folge. Heute allerdings nur mit zwei Personen, nämlich einmal mit der Lara. Hallo Lara.
Hallo, ich hoffe, man hört mich.
Ja, ich hoffe auch, weil wir ein bisschen technische Probleme hatten, weil unser Aufnahmeleiter quasi fehlt. Aber ich, Nils, bin auch da und ja, wir kriegen das, glaube ich, auch zu zweit ganz gut über die Bühne, dass wir uns einmal kurz über eine doch recht turbulente Woche jetzt unterhalten. Oder wie hast du die vergangenen 7, vielleicht bis 10 Tage unterm Bayerkreuz erlebt, was Transfers anging?
Es war schon ein bisschen wild. Also diese ganze Geschichte mit Boniface und wer jetzt kommt, wer jetzt geht und wer was macht. Ja, war auf jeden Fall einiges los und gefühlt auch war lange nicht mehr so viel los in der Winterpause. Also so viel Action und Drama und keine Ahnung. Aber also so wie es jetzt ist, ist ja eigentlich ganz gut, gell?
Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute Morgen dann mal gedacht habe, komm, wir könnten doch eigentlich jetzt mal kurz darüber sprechen, weil das wäre in der nächsten Folge, wenn wir irgendwie in 2 Wochen aufgenommen hätten, wahrscheinlich wieder so ein bisschen untergegangen. Aber jetzt ist der Eindruck von dem Hoffenheim-Spiel ja noch so super frisch, wo ja dann auch irgendwie alle drei, um die es jetzt in den letzten Wochen ging, was Transfers anging, auch eine ziemliche Hauptrolle gespielt haben. Und das ist schon cool, dass wir da jetzt vielleicht mal kurz drüber quatschen. Ich glaube, als erstes können wir mal mit Boniface starten, oder? Weil das war ja, also ich meine, Kevin hat es ja in der letzten Folge nochmal so kurz gesagt, dass da ja so ein Saudi-Arabien-Gerücht war und wir das gar nicht dann aufgegriffen haben, weil das noch so irgendwie total weit weg war und plötzlich ist die Sache ja irgendwie durch die Decke gegangen und dann wieder zurückgekommen.
Aber ein bisschen wild. Also im Endeffekt war Boniface ja gefühlt schon weg. Der hat ja sogar, zumindest habe ich das halt öfter gelesen, sogar auch schon Medizinchecks und den ganzen Kladderadatsch gemacht. Und es ging wohl um sehr, sehr, sehr viel Geld. Sowohl für Boniface als Spieler, als auch, was wir dann quasi als Transfereinnahme generiert hätten, kann man dazu sagen.
Wunderschön gesagt.
Ja, wären ja um die, keine Ahnung, 70 Millionen oder so gewesen, 80. Irgendwie sowas in dem Dreh. Also schon nicht wenig, vor allem auch für so in Anführungszeichen unsere Verhältnisse. Und er war ja auch schon nicht mehr beim Training und hat sich ja auch schon, also er hat sich ja offiziell nicht von der Mannschaft verabschiedet, aber ich denke mir, wenn du halt nicht im Training warst und nicht im Kader standest und so in der Champions League, dann hast du bestimmt schon mal so deine ersten Goodbyes gesagt und wenn es nicht in der Mannschaft war, dann vielleicht, keine Ahnung, dem Physiotherapeuten oder sowas. Also er war ja schon weg. Und dann ist es ja doch geplatzt, weil es war ja Al-Nassr, spricht man das so aus?
Würde ich jetzt auch so aussprechen.
Der Cristiano Ronaldo-Club, so. weil die haben ja sich parallel noch mit irgendeinem anderen Haiopai, dessen Namen ich vergessen habe, unterhalten.
John Duran, falls man den so ausspricht, da bin ich mir deutlich unsicherer.
genau, und am Ende haben die sich ja für den entschieden. Und ich denke mir so, war das dann vielleicht auch doch alles nur so eine kleine, ein bisschen um Druck aufzubauen in den Verhandlungen. Keiner weiß, aber auf jeden Fall ist Victor Boniface jetzt nach wie vor Spieler von Bayer Leverkusen. Wir haben jetzt am Deadline-Day 18 Uhr plus minus ein paar Minütchen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass der spontan noch woanders hingeht. Auch wenn man da ja weiterhin Sachen gelesen hat, dass er ja irgendwie dann doch noch woanders hingeht und weiß ich nicht. Also das hat sich so gelesen, als würde man den wie bei so einem Marktschreier anbieten. Aber am Ende des Tages stand er gestern im Kader, stand sogar in der Startelf, was für mich dann eigentlich die größte Überraschung war, aber okay. Und hat ja auch sein Türchen gemacht, ist ja alles tutti frutti. Und ja, also laut Aussagen von Xabi Alonso, Simon Rolfes und so, ist er mit dem Kopf hundertprozentig bei Leverkusen. Wie gesagt, hat sein Türchen gemacht. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr wilde und sehr turbulente Geschichte. Vor allem war das auch das erste Spiel seit seiner Verletzung. Also er war ja sowieso jetzt 3 Monate quasi komplett raus. Und ja, also irgendwie ohne Drama geht es bei ihm dieses Jahr nicht. Und das meine ich nicht negativ und nicht gemein, aber also da ist immer irgendwas los.
Ja, das ist also wirklich die Saga, die Boniface dieses Jahr schreibt, die kann eigentlich nur darin gipfeln, dass er in irgendeinem Finale das entscheidende Tor schießt. Das geht ja auf und ab. Ich muss sagen, ich sehe diese Geschichte echt so ein bisschen zweischneidig, weil du hast die absurde Transfersumme angesprochen, die da im Raum stand, gerade dafür, dass er eben auch so verletzungsanfällig ist. Ich glaube, da braucht sich keiner was vormachen, dass wenn er auf dem Platz steht, dass er überragende Talente mitbringt, die aber nicht immer abrufen kann. Das haben wir ja auch schon häufiger besprochen, dass da so im Abschluss häufiger was fehlt. Dann dribbelt er sich fest, noch zu verspielt und auch gewisse Aktionen abseits des Platzes, die so an diesem Potenzial zum absoluten Superstar vielleicht so ein bisschen zweifeln lassen. Dafür war die Summe natürlich wild, also über 70 Millionen. Er wäre nach Kai Havertz der zweiteuerste Abgang gewesen, wenn das durchgekommen wäre. Und das kann man natürlich auch sehr negativ sehen, weil uns da ziemlich viel, was auch für den zumindest zum Teil anstehenden Umbruch im Sommer, wenn man jetzt schon weiß, Jonathan Tah geht, dann laufen Leihverträge aus, zu manchen kommen wir ja gleich noch. Das hätte uns schon sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden, wenn man da so eine riesige Transfereinnahme gehabt hätte. Hätte auch sehr, sehr viel Druck davon weggenommen und wir hätten halt immer noch Patrick Schick gehabt, der ja derzeit auch in absolut bestechender Form ist. Das heißt, ich glaube, das hatte schon seine Gründe, dass man da, obwohl es Winterpause ist und das natürlich super schwer ist in der Winterpause, dann Ersatz zu generieren, der ja nötig gewesen wäre, hatte das schon alles Hand und Fuß, warum man bei diesen Summen da durchaus bereit war, Boniface abzugeben. Das ist so die eine Seite der Medaille.
Aber dann und wenn der Spieler auch weg will, ne? Das ist ja dann auch so.
Sorry. Ja, das stimmt, genau. Und der Spieler dem Ganzen natürlich auch sehr positiv gegenüber war. Er hat ja auch schon bei Instagram irgendwie sowas gepostet, keinen Dauerzustand oder so, als er irgendwie das Training beobachtet hat. Wie Boniface ja quasi sein ganzes Leben in Social Media darstellt.
In aber Hieroglyphen.
Das ist natürlich irgendwie so die Seite, wo man sagen könnte, ja, da ist uns eigentlich was durch die Lappen gegangen. Ich muss aber auch sagen, wenn man sich jetzt auch gleich die anderen Transfers, die wir getätigt haben, anguckt, dann muss man sagen, sportlich war es ja eine überragende Transferperiode jetzt im Winter, weil dieser Ersatz, dieser Evan Ferguson von Brighton, der da ja im Raum stand, ich glaube nicht, dass der an das Niveau, was Boniface uns bringen kann, rangekommen wäre. Und ich würde jetzt im Großen und Ganzen sagen, dass wir unseren Kader eher gestärkt haben. Wie siehst du denn irgendwie so die Quintessenz der Boniface-Geschichte? Bist du da eher glücklich mit, dass er jetzt geblieben ist oder weinst du eher dem Geld und dieser Chance nach? Weil das ist ja auch so ein Punkt, den ich von vielen im Stadion gehört habe. Ob man nochmal so viel Geld geboten kriegt für ihn, ist auch schwierig.
Ja, also das wäre natürlich ein nettes Sümmchen gewesen. Und gerade die Saudis, die geben ja absurd viel Geld für ihre Spieler aus. Also das ist ja, ne, ist eigentlich eine schöne Goldgrube. Ich habe auch selber gesagt, als es dann hieß, der Transferplatz trotzdem, war meine erste Reaktion ehrlicherweise so ein bisschen so ein, ist eigentlich nicht so gut, wenn ein Spieler, der unbedingt weg möchte und der dann auch vielleicht, also das läuft ja dann immer in so eine Gefahr, wenn es dann nicht klappt, dass dann so eine gewisse Attitüde an den Tag gelegt wird und die Spieler dann halt so ein bisschen rumzicken, ihre Leistung nicht mehr abrufen können. Die sind dann mit dem Kopf eigentlich ganz woanders und das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen. Wir wollen ja Spieler haben, die zu 100% hinter dem Verein und dem Team und dem drumherum stehen und sich dafür so aufopfern wollen, in Anführungszeichen aufopfern. Und das ist ja das, was wir wollen, als Fans, als Verein, als ne, jeder Mögliche, der irgendwie da Interesse dran hat. Und deswegen habe ich erst gedacht, so, ob das jetzt so gut ist, weil Boniface ja auch jemand, der außerhalb des Platzes manchmal so seine Momentchen hat. Sagen wir das mal so, ohne dass ich ihn persönlich kenne, aber so, ne, das haben wir auch schon angedeutet am Anfang, diese Dramen, die da irgendwie abseits des Platzes jetzt diese Saison liefen, ne, war halt so, das war so ein bisschen meine Angst. Dass dann natürlich von offizieller Seite gesagt wird, alles tutti, macht euch keinen Kopf, der ist 100% mit dem Kopf in Leverkusen, ist ja auch logisch, aber ich finde, das Spiel jetzt gegen Hoffenheim hat mich zumindest ein bisschen ruhiger gestimmt. Also, dass ich jetzt sagen kann, okay, eigentlich ist es, also ich persönlich mag ja auch den Spielertyp Boniface, ne, weil ich finde, es ist halt eine super Ergänzung zu Patrick Schick. Und man hat ja gestern gesehen, im Endeffekt haben sie jetzt beide getroffen. Und du kannst halt jetzt reagieren, weil du zwei ganz unterschiedliche Spielertypen auf der gleichen Position hast. Du hast mit Schick ja diesen typischen Strafraumstürmer, das haben wir auch schon gesagt. Und Boniface ist ja eher diese Kampfmaschine, die sich dann irgendwie agil da durchbringt und man nicht weiß, wie man mit dieser Körperstatur da irgendwie wieder durchgekommen ist. Aber er macht's ja. Ne, am Abschluss, okay, kann man noch ein bisschen feilen. Aber das sind so ja die zwei Typen, die wir jetzt haben. Und das sehe ich eigentlich als großen Vorteil, weil am Ende kannst du jetzt A, ein bisschen variieren, auch ein Schick, der verletzungsanfälliger ist. Also hätte man jetzt auch nicht von ausgehen können, dass der jetzt seine, weiß ich nicht, wie viele Spiele es noch diese Saison sind, 20, 30 Spiele gefühlt noch machen muss, je nachdem, wie lange die Wettbewerbe gehen. Und ein Boniface ja auch, also kannst ja von keinem der beiden erwarten. Aber du hast auch die Möglichkeit, taktisch zu reagieren. Ne? Also wenn wir jetzt, sagen wir fangen jetzt mit Schick an und wir merken, der Gegner, der hat sich da voll drauf eingestellt, die stellen den komplett zu, funktioniert nicht, dann kannst du immer noch einen Boniface reinschmeißen. Deswegen finde ich persönlich das jetzt gut aus der Sicht gesehen. Ne, muss man halt jetzt sehen, wie das, was ich halt meinte, so neben dem Platz, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich hoffe, da sind dann einfach alle professionell genug. Ich glaube auch übrigens nicht, dass die Aussagen von Patrick Schick da jetzt irgendwie für böses Blut gesorgt haben. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Patrick Schick hat ja ein bisschen sassy reagiert, was ich auch sehr witzig fand. Aber er hat halt gesagt, für ihn wäre Saudi-Arabien jetzt nichts. Er hat noch sportliche Ambitionen. Aber im Endeffekt war das ja so eine generelle Meinung. Er hat ja nicht gesagt, Victor Boniface ist ein blöder Hitzkopf und kann gehen, wo der Pfeffer hinwächst, sondern er hat einfach nur seine Meinung zu dem Thema Saudi-Arabien gesagt. Deswegen denke ich mir so, okay, die müssen ja jetzt nicht beste Freunde werden und Pyjama-Partys schmeißen. Das reicht ja, wenn die einfach teammäßig gut klarkommen und dann ist es mir auch genug.
Ja, ich finde, du hast das echt gut zusammengefasst. Ich sehe das sehr ähnlich. Also ich finde auch, natürlich meine erste Reaktion war, dass es so ein bisschen schade ist, dass man wirklich diese Riesentransferannahme da jetzt verpasst. Ich glaube, die hätte uns wirklich auch hinsichtlich des Sommers richtig gut getan. Aber man hat ja auch den Aussagen von Xabi direkt angemerkt. Und das habe ich ihm auch vollkommen abgekauft, dass er schon glücklich ist, dass man Boniface behalten hat. Weil sportlich, glaube ich, wäre der nicht zu ersetzen gewesen, mal so eben. Und wir haben ja auch noch, um da Patrick Schick zu zitieren, Ambitionen dieses Jahr. Und da würde ich schon sein, dass die mit Boniface irgendwie erreichbarer sind. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Sorgen, dass er da vom Kopf nicht mehr da sein könnte, weil ich meine, der Bayer hat ihm überhaupt keine Steine in den Weg gelegt. Es lag definitiv nicht an uns, dass er diesen Transfer, dass der jetzt nicht verwirklicht wurde, sondern es lag einfach am Interesse von Al-Nassr. Er wurde ja dann sogar gegen RB auch nicht eingewechselt, obwohl das am Ende durchaus noch möglich gewesen wäre, als man dann doch noch den Ausgleich kassiert hat. Da saß er auf der Bank und hat ihn eine Woche später von Anfang an gespielt. Also da hätte man ihn durchaus einwechseln können. Und ich glaube, da wollte man dann den Transfer nicht dran scheitern lassen. Und ich glaube, dass es sportlich natürlich gut ist. Man muss natürlich auf lange Sicht mal gucken, ob man jemals noch mal so viel Geld für ihn kriegt, weil er ist ja auch sehr verletzungsanfällig. Das haben wir jetzt in den anderthalb Spielzeiten, die er bei uns ist, gesehen, dass er ja auch sehr, sehr viel ausfällt. Und wir wollen jetzt einfach mal hoffen, dass man da nicht irgendwann dachte, ach, wie ärgerlich, dass es damals nicht geklappt hat. Andererseits muss man sagen, es lag ja nicht an uns, dass es nicht geklappt hat. Es lag nicht an Boniface, dass es nicht geklappt hat. Deswegen ist die Sache jetzt so, wie sie ist. Und ich finde super, er hat echt, also das hat ja perfekt gepasst. Das war wieder so eine richtige Xabi-Alonso-Aktion, dass er ihn einfach direkt in die Startelf bestellt hat, um dann auch direkt zu zeigen, okay, für uns ist das jetzt hier nicht irgendwie, das ist überhaupt kein Thema, sondern er spielt jetzt einfach von Anfang an, der kriegt jetzt seine Chance, dann macht er noch direkt das Tor, ist wirklich richtig toll. Er hat mich super an das Spiel gegen Bochum letztes Jahr erinnert, als einfach mal alle Afrika-Cup-Fahrer auf der Bank saßen und so ähnlich. Finde ich, war das jetzt auch, und das zeugt auch wieder von dem, wie Xabi Alonso eine Mannschaft führt und dass dann auch in der Halbzeit, obwohl er das Tor gemacht hat, direkt Patrick Schick reinkam. Also das fand ich, das hat mir eigentlich schon gezeigt, dass man sich da überhaupt gar keine Gedanken jetzt machen muss für die Rückrunde. Und sportlich ist es das Beste, was passieren konnte. Und ich würde jetzt behaupten, wir haben uns in dieser Transferperiode sportlich total verstärkt, weil wir haben ja noch zwei weitere Verpflichtungen, beides per Laie. Einmal Mario Hermoso, der von zwei Vereine geprägt ist, die jetzt nicht unbedingt so gut bei Bayer-Fans abgespeichert sind, nämlich erst Atletico Madrid und jetzt seit Sommer ist er, glaube ich, bei Rom gewesen, aber da durch den Trainerwechsel dann auch fast überhaupt nicht mehr zum Zug gekommen. Gestern auch schon eingewechselt und irgendwie mittendrin im Gefecht, kann man glaube ich im wahrsten Sinne des Wortes so sagen. Und der zweite Neuzugang ist Emi Buendia, der von Aston Villa ausgeliehen ist, in dem Fall sogar mit einer Kaufoption über 20 Millionen, die man im Sommer ziehen könnte. Hat jetzt anderthalb Jahre sehr, sehr wenig gespielt, ein Jahr wegen Kreuzbandriss komplett raus bei Villa und dann jetzt dieses Jahr irgendwie auch nicht so viel Einsatzzeiten bekommen wie davor. Was sagst du zu den beiden?
Also erstmal, man muss ja auch nach einem Kreuzbandriss erstmal wieder reinkommen, ne? Also aus Erfahrung, das braucht eine Weile. Nein, aber ich finde...
Nur deshalb habe ich die Frage natürlich hier abgegeben.
Nee, nein, also ich finde beide echt gut. Und also ich muss sagen, da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen in meiner Position im Stadion. Das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass ich mehr Eindrücke von Buendia gestern, also gegen Hoffenheim, sammeln konnte. Aber ich fand Hermoso auch gut. Der war ja auch direkt Feuer und Flamme in der Rudelbildung. Halleluja, da sieht man die Simeone-Schule. Aber solche Typen brauchst du. Du brauchst so, also das ist wie so ein Robert Andrich. Weißt du, wenn der gegen dich spielt, denkst du so, was ein Blödkopf.
Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, genau. Aber wenn der bei dir spielt, denkst du, ach, geil. Genau sowas brauchst du. Schön auf die Knochen. Also so, nicht, also wir wünschen keine Verletzungen, aber so, ne, jemand, der auch mal so eine gewisse Härte da reinbringt und nicht immer nur so schön Wetterfußball und wir spielen, weiß ich nicht, wir tragen den Ball ins Tor. Nee, du brauchst dann auch mal jemand, der auf die Kacke haut. So. Und das ist, glaube ich, mit Hermoso so ein, haben wir da, ne? Also, der dann auch mal eklig sein kann und giftig sein kann. Und das ist gut, also ne, wie gesagt, spielerisch gestern, der ist ja eher quasi hinten unterwegs. Der ist in der zweiten Halbzeit gekommen. Dann war das ja von unserer Heimkurve entfernt, war ja eher auf der anderen Seite tätig, also in Richtung Gästekurve. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel auf ihn achten können wie auf Buendia, der ja viel dann auch auf unser Tor gemacht hat. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also diese Vorarbeit zum 3:0, ich habe fast geweint, weil der das Tor nicht selber gemacht hat, aber schön dieser Übersteiger und dann Tiki-Taka und keine Ahnung, ein bisschen Florian Wirtz-mäßig dann da gespielt und ja, da war bei beiden, waren dann noch vielleicht so Kleinigkeiten drin, aber Freunde der Sonne, die trainieren seit 2 Tagen mit uns. Wir geben dem mal Zeit, bis die Spielidee wirklich auch drin haben, aber fand ich, war beides richtig gut, hat mir echt viel Spaß auf mehr gemacht und oder viel Hoffnung auf mehr gemacht und es haben jetzt auch einige schon geschrieben, wollen die ja Kaufoption ziehen. Du, wenn das so weitergeht, dann bin ich die letzte Person, die da sagt, nee. Aber ich glaube, das sind 2 gute Typen. Auch Erfahrung, ne? Die sind ja beide auch, man sieht es ihnen nicht an, wenn du sie nebeneinander stellst. Sie sind nur ein Jahr auseinander. Ja, ist echt eine, also für mich persönlich eine Verstärkung.
Ja, mega. Ich finde, also wenn man... Ja, das ist, ich bin so ein bisschen kritisch, ja, was Martin Terrier angeht, weil der mich noch nicht so überzeugt hat im ersten
Halbjahr. Ich weiß.
Man weiß ja, dass er war auch viel raus und das ist alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber den Eindruck, den Buendia jetzt gemacht hat mit diesem Technischen, was er da reinbringt, dass er irgendwie, ich finde, so wie der wirkt, das passt auch einfach. Ich habe ihn bei Norwich City auch relativ viel gesehen, weil ich da so eine gehobene Sympathie für habe, für diesen Verein. Und ich glaube, das, was der uns mitbringen kann, ist auch nochmal richtig cool in, für die Mannschaft. Also Terrier war ja eher so der abschlussstarke Spieler, den wir da geholt haben. Der allerdings, das ist ja auch das Problem, eigentlich auf der Position spielt, die meistens Florian Wirtz besetzt und dann immer so gewisse Kompromisse man da eingehen musste. Buendia ist halt, finde ich, jetzt hat man ja gestern auch schon gesehen, irgendwie so eine Mikrowelle. Ne? Den kannst du halt reinbringen und der läuft dann direkt heiß. Also ich könnte mir vorstellen, dass das richtig, richtig gut passt, dass wir den jetzt dazu geholt haben. Weil ich glaube, der kann zumindest den Ausfall von Terrier 1:1 ersetzen, auch wenn er ein total anderer Spielertyp ist. Aber jetzt so ein Spielertyp, den wir in unserer Offensive brauchen. Und gerade weil Jonas Hofmann ja so auch so eine ähnliche Rolle hatte, eher so dieses spielerische Element, der allerdings irgendwie überhaupt nicht mehr in Tritt zu kommen scheint. Also
Alter, Jonas Hofmann, das hat mir... Also gestern, die haben wir nach ihrer Runde noch durchs Stadion gemacht. Jonas Hofmann ist ganz weit weg von den anderen da lang getrottet. Ohne Witz, wenn das irgendjemand vom Bayern hört, nimmt den bitte einmal in den Arm, den Jungen. Also das tat mir so leid. Und ich weiß, sportlich, da ist es gerade nicht. Das, ne? Da fehlt auch. Und das tut mir auch persönlich für ihn unfassbar leid. Und ich glaube, der... weiß ich nicht, aber es ist... Oh, das ist echt schade.
Ja, ich meine, muss jetzt natürlich objektiv auch sagen, war das eine ziemliche Ohrfeige, dass er gestern nicht eingewechselt wurde,
ja.
Sondern dann auf seiner Position ein Spieler, der seit 3 Tagen da ist. Also, dass er da geknickt ist, kann ich total nachvollziehen. Aber ich finde, nach den Leistungen, die er jetzt so bisher diese Saison gebracht hat, finde ich es halt auch nicht überraschend. Und ich glaube, dass da Buendia halt schon ein absolutes Upgrade sein kann. Also der erste Eindruck bei uns war auf jeden Fall auch mega gut. Man muss halt ein bisschen gucken mit der Tatsache, dass er so wenig gespielt hat. Es kann natürlich einerseits irgendwie so sein, dass man erstmal schauen muss, so ein gewisses Risiko. Andererseits kann das natürlich jetzt auch total beflügelnd wirken, wenn dann man da nochmal so einen Tapetenwechsel hat und so mit total neuer Energie durchstartet. Ich bin super gespannt, wie das wird. Und bei Hermoso, da bin ich mir 100%ig sicher, weil Belosian halt jung muss erstmal noch sich zurechtfinden, ist direkt jetzt neu bei einem ziemlich guten Verein, spielt, muss jetzt auf hohem Niveau dann direkt spielen. Man hat gemerkt, dass Alonso ihm da auch noch nicht so viel Spielzeit gegeben hat. Und ich glaube, Hermoso ist da einfach nochmal so einfach, was die sportliche Qualität eben hier und jetzt angeht. Also das Potenzial von Belosian ist ja offensichtlich gewesen, aber so für den Moment ist Hermoso ein Riesen-Upgrade. Und gerade wenn es jetzt so um K.O.-Spiele geht, wo du dann irgendwie mal was über die Zeit bringen musst, was wir ja zuletzt auch nicht so konsequent und so gut geschafft haben, glaube ich auch, der tut uns total gut. Das, was du eben angesprochen hast, dieses Gallige, dieses Giftige, das wird auch gerade so vielleicht in den Champions-League-Spielen, die dann noch kommen werden, oder im DFB-Pokal jetzt in 2 Tagen. Das könnte
packt denn da mit Andrich und Xhaka hin und dann uiuiui.
Ja, ich hoffe mal, dass das jetzt nicht unbedingt nötig ist im DFB-Pokal, aber ich glaube, dass der uns sehr, sehr gut zu Gesicht steht und das einfach nochmal super ist, dass da einfach eine Option mehr ist, die auch noch mehr Option ist, als das Belosian jetzt in der Rückrunde gewesen wäre, so traurig die Verletzungen sind. Ich glaube, dass wir unseren Kader echt richtig gestärkt haben und das Beste daran ist, dass wir eigentlich finanziell auch überhaupt gar kein Risiko eingegangen sind. Weil Buendia, wir haben alle Trümpfe in der Hand. Ich finde, 20 Millionen sind relativ viel dafür, dass er jetzt 28 ist, 1,5 Jahre nicht gespielt hat. Man muss jetzt allerdings auch bedenken, gut, das ist ein Premier League-Preis, aber dass Aston Villa vor 3 oder 4 Jahren 38 Millionen für den bezahlt hat. Also das ist natürlich ein Riesenbrett und wenn er in der Bundesliga gewechselt wäre, wäre das nicht wert gewesen. Deswegen mal schauen, was daraus wird. Aber das ist ja natürlich super. Das ist so ein bisschen so diese Iglesias-Option. Man schaut sich das Ganze erstmal an. Das ist eigentlich als Laie gedacht, aber wenn der wirklich komplett einschlagen könnte, hätte man da die Zügel in der Hand. Bei Hermoso ist das nicht so. Aber auch da ist eine Laie natürlich komplett ohne Risiko. Man muss natürlich immer sagen, im Winter mal schauen, wie lange die Spieler brauchen, um sich zu akklimatisieren. Aber ich meine, ihr habt das Spiel gestern gesehen, ne? Also mehr akklimatisiert als das, was da gestern gelaufen ist, das geht ja fast kaum. Das war ja ein Träumchen. Also Buendia irgendwie schon direkt total integriert. Bei ihm natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, weil er natürlich in dieses System da offensichtlich noch mehr reinpacken muss. Hermoso dann auch direkt eingewechselt und voll irgendwie drin. Ich bin da super gespannt und eigentlich auch super zuversichtlich, dass die sehr, sehr schnell eine richtig gute Hilfe sein können.
Ja, stimme ich dir zu. Also ich bin aber gespannt. Die nächsten Wochen werden halt auch anstrengend. Das sind dann wieder so, wir haben es ja letztes Jahr, haben wir es ja so ein bisschen Wochen der Entscheidung genannt. Und ich glaube, die gehen jetzt auch langsam wieder los. Die Wochen der zumindest mal vorzeitigen Entscheidungen. Mit jetzt dem Spiel gegen Köln, dann die Woche darauf das große Spiel gegen München, dann geht es auch Anfang März, glaube ich, in der Champions League weiter. Also da kommt jetzt ganz viel auf uns zu und dann ist es auch immer gut, da dann auch die Erfahrung zu haben. Deswegen, ne, ich stimme dir zu, Laien im Winter sind manchmal ein bisschen tricky, aber ich glaube, also dadurch, dass wir da jetzt keine 19-Jährigen geholt haben, sondern Leute, die halt wirklich auch Ahnung im Fußballgeschäft haben, das hat, ich weiß gar nicht, wer von den beiden das Auftaktinterview meinte dann auch, was er mitbringt, ist vor allem auch seine Erfahrung im Fußball. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch nicht unterschätzen darf, weil das einfach die nochmal eine ganz andere Position stellt, auch jetzt, um in das Mannschaftsgefüge reinzukommen.
Ich finde, wie gesagt, wir haben richtig gute Transfers getätigt. Klar ist das jetzt irgendwie nur auf Laie und das macht die Situation im Sommer irgendwie nochmal brisanter, weil jetzt ja schon 3 Leihspieler da sind, dazu geht Tah, also den kann man ja sozusagen auch als Laie bezeichnen und es gibt da immer noch sehr viele Unwägsamkeiten, was Florian Wirtz zum Beispiel angeht, auch was Xabi Alonso angeht, das heißt, der Sommer wird wirklich hochspannend und potenziell auch so ein bisschen kritisch, aber das ist halt der Sommer und wir sind jetzt im Win-Now-Modus, würde man in den USA sagen, im US-Sport. Und ich glaube, dafür haben wir ein super Transferfenster gemacht, gerade wenn man jetzt, klar, das ist super ärgerlich, das müssen wir aber beim nächsten Mal drüber reden, weil wir ja schon in der in unserer WhatsApp-Gruppe gemerkt haben, dass Kevin und ich da so ein bisschen unterschiedliche Ansichten haben zu dem Leipzig-Spiel, aber ich glaube, in einem Punkt können wir uns auf, Grüße an der Stelle übrigens, in einem Punkt sind wir uns auf jeden Fall alle einig, dass es super ärgerlich ist, dass wir da 2 Punkte haben liegen lassen, weil das natürlich mit Bayern in der Liga eine heiße Kiste wird. Wir werden da in der nächsten Folge wahrscheinlich sehr, sehr viel drüber reden, wenn wir es schaffen, das vor dem Bayern-Spiel zu machen, weil das wirklich so richtiger Knackpunkt wird jetzt im Februar. Aber ich glaube, wenn man so jetzt den Vergleich in der Transferperiode mal angeht, also einen Ersatz für Harry Kane haben die immer noch nicht geholt. Wir haben unseren Kader, finde ich, auf jeden Fall nochmal verstärkt jetzt. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch von dem, wie wir jetzt in den letzten Wochen gespielt haben, eigentlich das Rüstzeug haben, um da zumindest nochmal irgendwie so ein bisschen Druck aufzubauen und auch halt außerhalb der Bundesliga einen Faktor zu sein. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Und du ja, glaube ich, auch, ne?
Ach ja. Ich würde mal sagen, erstmal jetzt den DFB-Pokal da die nächste Runde klar machen, weil, ja, es ist Köln in der 2. Liga, aber Freunde der Sonne, das wird kein Selbstläufer, ne? Das wird ein, glaube ich, richtig ekelhaftes und asoziales Spiel. Und je nachdem, welchen Schiri du da hinstellst, Wenn das so ein Typ ist, der sich da nicht durchsetzen kann, dann wird es, glaube ich, richtig eingebolzt und eingetreten. Und ich glaube, das, also, ne, also ich bin zuversichtlich, dass wir das natürlich holen und sowas. Aber da darf man auf jeden Fall nicht so rangehen und sagen, ja, das wird schon, sondern konzentriert, fokussiert und dann da das Halbfinale klar machen, weil da sind auch nicht mehr so viele Gegner, die, also, das hört sich jetzt so despektierlich an, aber da sind, sagen wir, einige Gegner drin, die auf jeden Fall schlagbar sind, so. Und das ist dann auch wieder ein guter Weg, um da den Pokal zu holen. Bayern raus, Dortmund raus. Eigentlich sind nur noch Leipzig und Stuttgart, glaube ich, drin, weil Frankfurt ist auch rausgeflogen. Und von den
Bundesligisten... Ich weiß es gerade auch nicht, kann ich gleich gucken. Ich kann ja auf jeden Fall schon mal sagen, der Schiedsrichter ist Frank Willenborg.
Das Ding ist, der Name, ich kenne die Namen von den Schiris alle, aber manchmal sitze ich da und denke mir so, ich weiß nicht, was der für uns mal gepfiffen hat.
Ja, ich habe auf jeden Fall zumindest mal keine schlechten Assoziationen. Ja. Wolfsburg ist sonst noch drin und Bremen und ja. Augsburg. Also ich würde auch sagen, es ist alles schlagbar, aber wir sollten vielleicht noch nicht aufs Halbfinale gucken, sondern ich glaube auch, dass es ein richtig hitziges Ding wird. Auf dem Papier müssen wir natürlich auf jeden Fall gewinnen, weil... Gerade wir sind gut in Form. Wir spielen, finde ich, wieder viel, viel kontrollierter, als das irgendwie mal in anderen Phasen der Saison war. Die Mannschaft wirkt unfassbar stabil. Trotzdem, ja, man könnte jetzt 2 Sachen fürs Phrasenschwein sagen. Nämlich einmal, dass der Pokal natürlich seine eigenen Gesetze hat und dass natürlich so ein Derby immer noch mal ein ganz, ganz besonderes Spiel ist. Und das sollte man definitiv nicht unterschätzen. Ich glaube, das wird echt auch eine super hitzige Atmosphäre. Ich bin mega gespannt, wie das wird mit der Stimmung im Stadion, weil man ja doch jetzt nochmal zusätzliche Maßnahmen ergriffen hat, um wirklich diese leidliche Einverleibung von irgendwelchen Heimblöcken oder Nicht-Gästeblöcken durch Köln-Fans zu verhindern.
Und ich hoffe, richtig und wichtig.
Ja, ich hoffe, dass das gut funktioniert, zumal ja jetzt auch dann teilweise die Gästefans eher in H sitzen, statt da in den F-Block mit rein. Da bin ich super, super gespannt, wie das am Mittwoch aussieht. Und ich hoffe, dass es wirklich ein viel, viel krasseres Heimspiel wird, als es teilweise gegen den FC mal der Fall war. Aber es wird auf jeden Fall ein richtig hitziges Spiel. Ich glaube, da können wir uns drauf gefasst machen. Flutlicht gegen Köln. Uiuiuiui. Und die sind halt auch gut drauf, ne? Also die spielen jetzt nicht den riesen tollen Fußball. Aber ich glaube, das wird auch wirklich, wenn wir da nur irgendwie 1% nachlassen, wird das sehr, sehr schwer. Wenn wir aber voll unser Spiel spielen und uns nicht so auf Nickeligkeiten einlassen, also wir sollten da immer dagegen halten, aber wir sollten uns halt nicht deren Spiel aufzwängen lassen. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das auch nicht tun. Dann bin ich da guter Dinge, dass das eine überragende Köln-Woche werden könnte. Weil... ich meine, in der ewigen Bundesliga-Tabelle sind sie jetzt schon mal hinter uns seit gestern. Und gestern, das, finde ich, ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Omen für das Spiel am Mittwoch.
Aber Köln ist Tabellenführer der zweiten Liga, ne? Also ist jetzt nicht so, als würden die dann nur, keine Ahnung, chillen und so. Also wie gesagt, zweite Liga haben wir natürlich auch den Anspruch, das zu schlagen, aber wir haben aus 20 Spielen 37 Punkte geholt. Wird man mal schauen, wie das dann so läuft. Aber ich stimme dir zu. Und auch noch eine Bitte an alle Stadiongänger, besonders alle Leverkusen-Fans, auch hier nochmal. Party-People, ich weiß, es ist kalt, ich weiß, es ist spät, es ist unter der Woche, aber ob ihr 10 Minuten früher zu Hause seid oder nicht, ist es egal. Aber jetzt auch gegen Hoffenheim, da waren so viele Leute, die früher gegangen sind. Bleibt doch einfach, also ihr müsst ja nicht hier, keine Ahnung, bis das Stadion euch rausschmeißt, da bleiben, aber zumindest bis das Spiel abgepfiffen wird. Am Ende, also ja, es ist eh egal, was die anderen sagen, aber weiß nicht, lässt dann alle wieder drüber, ich habe keinen Bock darauf. Und es ist wichtig, die Mannschaft braucht auch das Stadion in so einem Spiel. Das hast du auch direkt gegen Hoffenheim im Stadion gemerkt. Na, wenn dann das Publikum auch wieder da war und so, ist das auch direkt wieder was anderes. Und das ist etwas, was haben wir vor allem in der letzten Saison gelernt, was für eine Macht auch Fans haben können. Und deswegen gerade in so einem Spiel, wo die Kölner wieder kommen und sagen, ach, wir kommen damit. Also diesmal haben sie nur 4.000 Leute, glaube ich, angekündigt, nicht 7.000, also es ist schon ein bisschen runtergegangen. Aber gerade wenn die da wieder kommen und sagen, ja, wir machen da ein Heimspiel raus. Nee, reißt die Klappe auf und zeigt, dass ihr, also dass das unser Stadion ist, das ist unser Heimspiel und unsere Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Also, bringt eure Schals mit, zieht euch warm an, zieht euch 5 Paar Socken an, 3 Hosen und dann ist es auch nicht mehr so kalt. Und wenn ihr Sitzplätze habt, ihr dürft auch Decken mit ins Stadion nehmen, kann ich auch empfehlen.
Und, dann, und man darf auf den Sitzplätzen stehen und hüpfen. Das ist
dann wird einem auch warm.
Aber ich bin so zuversichtlich, also das wird wieder so ein Spiel sein, da wird das Stadion komplett brennen von Anfang bis
natürlich.
Ende. Und ich hoffe, also ich bin auch sicher, die Mannschaft wird brennen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass bisher noch kein irgendwie Busempfang oder so geht, aber kann natürlich auch sein, dass es gar nicht gewollt ist, weil das natürlich rund ums Derby irgendwie nochmal hitziger ist. Aber ich glaube, das wird ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich hoffe, das wird ein richtig geiles Spiel. Neben der Tatsache, dass ich unbedingt weiterkommen will, habe ich noch einen weiteren Wunsch und der ist, dass ich bitte, bitte Florian Wirtz nicht verletzt.
Boah, nee.
Weil das ist also, das ist so
Aber du darfst das nicht sagen, weil
ja, ich weiß, ich habe aber jetzt extra hier gerade 3 Mal auf Holz geklotzt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht gar nicht von Anfang an spielt.
Könnte ich mir nämlich auch vorstellen.
Weil er gestern schon sehr lange gespielt hat und es ist ja häufig so, dass in den englischen Wochen Xabi da schon sehr penibel drauf achtet.
Und der wurde da auch weggetackelt, Halleluja. Puh.
Ja, genau. Aber der ist ja auch super stabil mittlerweile. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, er wird auch total drauf brennen, gegen seinen ehemaligen Verein zu spielen. Deswegen, ich bin super gespannt, wie wir da auftreten. Ich bin aber auch sehr zuversichtlich, dass wenn wir da unser Ding machen, weil klar, Köln steht an der Tabellenspitze, aber man muss jetzt auch sagen, die Spiele, die sie dieses Jahr hatten, haben gegen Hamburg verloren. Und dann haben sie 1-0 gegen Elversberg gewonnen und jetzt 1-2 in Braunschweig. Also das Blaue vom Himmel haben sie auch noch nicht gespielt. Also bin gespannt. Werden sie wahrscheinlich gegen uns auch nicht tun. Da werden sie sich aufs Verteidigen und Kontern fokussieren. Das heißt, wir müssen da auch im Fokus bleiben und bin ganz zuversichtlich, dass wir hinkriegen. Schnelles Tor. Oder?
Ja, schönes, schnelles Tor.
Da würde jetzt Xabi sagen, wir gehen nicht aufs schnelle Tor, wir spielen unser
ja,
Spiel.
Ja, ich sicher. Weiß, wir machen das und dann schön wieder um den, also so in alter Handballer-Manier. Ja, die Gefahr, die ich nur so ein bisschen sehe, ist, dass sobald wir ein Tor kassieren sollten, was ich auch nicht hoffe, aber dass dann natürlich Köln den Bus parkt zusammen mit dem, also alle Busse, die besitzen, werden dann geparkt und das ist etwas, was ich gerne vermeiden würde. Ich würde das gerne, dass das auch ein ansehnliches Spiel, soweit es halt dann wird. Nicht lachen, ich möchte guten Fußball sehen.
Ja, ich glaube, es wird schon sehr, sehr viel Nicklichkeiten und ich meine, das ist ja auch das, was für Köln das legitime Mittel ist, da Hitze
reinzubringen
und das ein Kampfspiel zu machen. Wir dürfen uns da halt nicht zu sehr drauf einlassen. Ohne,
nein, ohne, das soll so werden wie Düsseldorf letztes Jahr im Halbfinale. So.
Ja, das schön.
Also nicht unbedingt, dass wir da dann die ganz so viele Tore schießen, also nehme ich natürlich auch, aber so von der Art, wie das Spiel gespielt wird, dass wir uns da quasi gar nicht erst drauf einlassen, dass wir nicht den Fehler machen, den wir zum Beispiel gegen Atletico gemacht haben, dass wir uns dann auf dieses Arschige reinlassen. So. Ne, aber deswegen habe ich ja auch gesagt, stell da Chaka und Andrich und Hermoso hin und dann gucken wir mal, wie das aussieht dann. Aber also wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Würz nicht von Anfang an spielt. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann zum Beispiel einen Andrich von Anfang an haben. Halte ich gar nicht für so krass unrealistisch. Ich würde auch einen Schick von Anfang an vielleicht spielen lassen. Und ich würde eh Matej Kovac, ihr wisst, wen ich meine, wird von Anfang an wahrscheinlich spielen. Würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, so wie es jetzt die letzten Male war. Und dann, ja, gucken wir mal, ne?
Ich bin sehr zuversichtlich. Seid früh da, unterstützt die Mannschaft am besten schon beim Aufwärmen, weil es ist Derby, es ist was Besonderes. Und das wäre schon sehr, sehr ärgerlich, dass wenn wir da jetzt irgendwie eine Titelchance liegen lassen. Deswegen wirklich, die brauchen uns, die müssen auch von uns angefeuert werden. Das braucht's. Ihr seid da, schreit die Hymne mit, schreit die Mannschaft nach vorne, auch wenn es vielleicht am Anfang noch nicht so läuft. Wir spielen zu Hause, wir gewinnen das Ding. Und das muss von vorne bis hinten klar sein.
Ansonsten so hören wir uns wahrscheinlich dann danach irgendwann hier.
Genau. Und analysieren dann den Bums. Unbedingt auch wieder mit Kevin. Und wie ich glaube, jetzt haben wir hier noch fast 7 Minuten Nachspielzeit in unserer Verlängerung zur letzten Folge gehabt. Das heißt, wir würden uns jetzt einmal von euch verabschieden. Danke fürs Zuhören. Wenn die obligatorischen Empfehlungen uns überall zu folgen, @bipod04 und gerne Feedback da lassen, was ihr so erwartet gegen Köln oder was ihr von unseren Neuzugängen denkt. Und empfehlt uns weiter, hört uns weiter. Bis zum nächsten
Mal. Wir hören uns dann hoffentlich vom Bayern-Spiel noch.
Exakt. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.